Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 189. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Vor ein paar Wochen übernimmt ein junges Trio einen etablierten Rheingauer Weinbaubetrieb, um daraus mehr als nur ein ganz normales Weingut zu machen. Das ist für mich Anlass genug, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich verabrede mich in Geisenheim mit zwei der Gründer und führe ein ausführliches Gespräch. Vor allem will ich dem Hinweis nachgehen, dass die drei im Rahmen ihres Startups ein gänzlich neues und einzigartiges Angebot planen. Sogenannte Weinmachstationen, die Studenten und Auszubildenden, aber auch Privatleuten die Möglichkeit bieten sollen, ihre eigenen Weine zu machen. Das Erstgespräch ist vielversprechend und so verabreden wir zeitnah die Produktion einer Podcast-Folge für Genuss im Bus. So ist es gekommen, dass ich heute mit Manu Straub, einem ehemaligen Uhrmacher aus der Schweiz, und seinem Geschäftspartner Max Tafel, einem promovierten Geisenheimer, die Hintergründe dieses interessanten Projekts beleuchten darf. Es hört auf den Namen Voy. Das ist der Name, den die Protagonisten dem Unternehmen gegeben haben. Ich will wissen, wie es zu all dem gekommen ist, was genau sie in den nächsten Jahren vorhaben und wie weit die Dinge bereits vorangekommen sind. Deshalb nun Bühne frei für die heutigen Gäste bei Genuss im Bus, Bühne frei für Manu Straub und Max Tafel vom Geisenheimer Startup Voy. Los geht's! Lieber Manu und lieber Max, ich grüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr heute hier bei Genuss im Bus zu Gast seid.
Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ihr habt schließlich etwas Interessantes zu berichten. Vertreter eines interessanten, ziemlich einmaligen Projektes, wie ich finde. Aber dazu später mehr. Jetzt wollen wir erstmal genauer hingucken, wer seid ihr eigentlich? Emanuel Straub ist der eine, Maximilian Tafel der andere. Ich sage zu dem einen Manu, zu dem anderen Max. Manu, du bist in der Schweiz groß geworden, richtig?
Ja, genau, im schönen Interlaken, im Kanton Bern.
Interlaken, das ist eine schöne Ecke. Da gibt's rechts und links einen See, ne?
Ja, genau. Sehr naturverbundene Region mit Bergen, Seen. Man kann da alles Mögliche an Aktivitäten machen. Also kann ich allen nur empfehlen, mal dorthin zu gehen.
Da ist das Berner Oberland nicht weit, ne?
Genau.
Eiger, Mönch und Jungfrau. Richtig?
Ja, habe ich aus meinem Kinderzimmer gesehen.
Das klingt gut. Du wirst lachen. Ich will tatsächlich nächste Woche dahin.
Ah, ja, schön. Warst du schon mal dort? Oder?
Nein. Ich will diese Region tatsächlich das erste Mal genauer in Augenschein nehmen, bevor ich dann weiterreise nach Graubünden und ins Engadin auch noch mal ein bisschen zum Wandern, aber auch noch mal den ein oder anderen Winzer dort zu besuchen. Da ist ja der berühmte Gantenbein, Adank und viele mehr. Das ist, glaube ich, eine sehr spannende Weinregion.
Absolut.
Ja. Aber das nebenbei, wie bist du groß geworden und was hast du gelernt, Manu?
Ich bin in Interlaken aufgewachsen. Hatte familiär eigentlich nichts mit Wein zu tun, bis auf das wir alle gerne Wein getrunken haben. Eher klassisch Bordeaux, Burgund, Italien, so in diese Richtung. Ich selbst habe dann aber nichts Gastronomisches oder mit Wein zu tun gehabt. Ich habe ursprünglich eine Lehre als Augenoptiker gemacht, also was komplett anderes. Habe dann meinen Werdegang gemacht. Wie oft auch in der Schweiz geht man ins Militär und nach dem Militär bin ich zurück in die Optikbranche, in ein junges Startup damals und durfte sehr vieles lernen, was Unternehmensaufbau angeht.
Okay. Und hast auch dort dann in dieser Phase des Unternehmensaufbau Verantwortung übernommen?
Ja, ich durfte Geschäfte aufmachen in Schweiz, Deutschland und Österreich und bin daher oft rumgereist, habe verschiedene Städte angeschaut und gesehen und durfte dort neue Shops oder bestehende Shops übernehmen. Genau, und die.
Und wieso bist du heute nicht mehr in dieser Branche?
Ja, ich habe auf dem Weg in Deutschland, in Münster, durfte ich ein Geschäft aufmachen und dort habe ich meine Frau kennengelernt. Genau, und die hat dort studiert, Kommunikationsdesign. Und bin ich ein bisschen länger in München, in Münster geblieben. Und die Rachel, meine Frau, die ist aus Geisenheim. Und so bin ich nach Geisenheim gekommen.
Okay. So, und dann warst du in Geisenheim. Und dann hättest du ja Optiker werden können in Geisenheim.
Ja. Nee, es war so, dass es war das Wohnhaus oder das Haus der Eltern von ihr. Dort war das Plattenstübchen. Das Plattenstübchen war ein sehr bekannter Musikladen, Vinyls, CDs, alles Mögliche konnte man dort kaufen in Richtung Musik. Und leider ist das 2017 abgebrannt. Und dann war so die Überlegung, okay, was macht man daraus? Es musste wieder ein Gewerbe rein. Und da alle Interesse hatten, ein Café zu machen, ging man mit der Idee, okay, wir gehen nach Geisenheim zurück und machen dort ein Café, Weinbar-mäßiges, was so in diese Richtung auf. Genau, und deshalb sind wir dann auch nach Geisenheim gegangen und haben dann 2021 das Plattenstübchen eröffnet.
Okay, eröffnet, aber dann natürlich vorher ja von Grund auf wieder sanieren müssen, oder?
Ja, absolut. Also der Bau ging länger. Es gab einige Bauanträge, weil auch denkmalgeschütztes Haus, das dauert manchmal ein bisschen länger, bis da alles so ist, wie das alle Behörden haben wollen.
Okay, das heißt, du hast das zusammen mit deiner Frau und deiner Schwägerin aufgebaut.
Genau, genau.
Das ist eine sehr schöne Location. Ich war mal dort. Man kommt rein und fühlt sich sofort wohl.
Das ist schön zu hören. Das ist auch so unser zweites Wohnzimmer sozusagen. Wir wohnen oben drüber und sind aber doch weit, oft unten natürlich im Planstübchen.
Ich bin ja das erste Mal mit dir in Kontakt gekommen, im Grunde über deine Gin Gin Vinothek. Das ist ja ein weiteres Projekt, das du ja in der Zeit, als du dann in Geisenheim ansässig geworden bist, lanciert hast.
Ja, stimmt. Also nach der Eröffnung vom Plattenstübchen hatte ich mich immer wie mehr mit Wein auseinandergesetzt. Und ja, und da wir in Geisenheim sind, wo eh sehr viele Leute mit Wein zu tun haben, durch die Hochschule unter anderem, habe ich mich dann entschieden, ein Jahr später, ich möchte nur noch was mit Wein zu machen und habe dann das Plantstübchen meiner Schwägerin und meine Frau überlassen und dann die Gin Gin Vinothek aufgemacht.
Und dein Ziel war ja, so hast du es mir erklärt, unentdeckte Talente der Weinwelt zu finden, sie zu fördern, zu unterstützen und sie dort auch zum Verkauf anzubieten.
Genau, genau. Es ist durch Geisenheim, durch die Hochschule haben wir sehr viele junge Leute, die Wein machen oder studieren, Weinbau und Önologie, die perspektivisch natürlich Wein machen werden. Und da ist man an der Quelle. Ne? Viele haben kleine Projekte, die sie mal anfangen, mal mit einem Wein oder zwei Weine und die versuchen dann auf den Markt zu bringen. Und da ich mitten in Geisenheim bin, bin ich oft erste Anlaufstelle bei einigen. Und deshalb.
Es klingt nach Synergieeffekten. Die Studenten gehen erst einen Kaffee trinken, ne, ins Plattenstübchen und kommen anschließend in die Vinothek und gucken sich um, ob es Neues zu entdecken gibt und nehmen den einen oder anderen Wein mit. Also das klingt ziemlich clever.
Ist auch echt total nah beieinander. Also ne, man kann vom einen quasi ins andere reinpurzeln.
Genau. Ja. Und Max, sag mal, wie hast du den Manu kennengelernt? Auch in einem dieser Location?
Ja, wenn man so will, ja. Also es war so, dass ich habe ja davor an der Hochschule gearbeitet in Geisenheim. Und wir hatten da Abschiedsfeier von einer tschechischen Doktorandin. Und da hatte Manu uns kompetent beraten. Und da hatte ich so das erste Mal mit ihm wirklich interagiert. Mhm. Und man kannte sich dann mehr oder weniger vom Sehen. Geisenheim ist ja auch nicht so groß. Und dann haben wir uns aber auf dem Wiesbadener Gründerfrühstück wieder getroffen.
Okay.
Da gibt es eben ein Gründungszentrum und ein zusammenkommen, Gründerfrühstück für Gründungsinteressierte. Und da stand er auf einmal hinter mir und so, ach, du auch hier. Und dann,
Okay,
ja,
okay.
saßen wir da zusammen. Genau.
Max, mit welcher Motivation oder Intention bist du dort zu diesem Wiesbadener Gründerfrühstück hingegangen?
Also für mich war es schon immer klar, dass ich irgendwie mich selbstständig machen würde, hatte auch schon ein paar Versuche hinter mir und hat immer nicht so nicht geklappt dann in verschiedenen Phasen aus verschiedenen Gründern. Aber jetzt letztes Jahr noch bevor, nee, das war sogar vorletztes Jahr ging das los auf der Prowein. Nee, letztes Jahr auf der Prowein ging es los, dass ich mit einem Partner aus den USA den Plan geschmiedet habe, Weinreisen nach Deutschland anzubieten für US-Amerikaner. Und da findet jetzt auch in ein paar Wochen, in einem Monat oder so, die erste Weinreise statt. Nächstes Jahr sind es dann schon drei. Und ja, nee, aber ich
Sehr
war schon
cool.
immer gründungsaffin und bin auch in die Weinbranche gekommen mit dem Gedanken, irgendwann ein eigenes Weingut zu haben.
Okay, also da habt ihr zwei auf jeden Fall ja auch was Gemeinsames, ne? Was Unternehmen, das ist euch beiden scheinbar in die Wiege gelegt. Zumindest hat es sich mit der Zeit so entwickelt. Aber Max, nochmal zurück. Du hast Weinbau studiert in Geisenheim. Soweit ich das erinnere, auch sogar promoviert. Du bist also Doktor der
Doktor der Agrarwissenschaften
Agrarwissenschaften.
im Bereich Weinbau, genau, spezialisiert auf den Bereich
Mein
Weintourismus.
Tourismus. Okay, das ist natürlich jetzt auch die Nähe zu diesem Projekt zu sehen. Aber du hast vorher eine Winzerlehre gemacht in Franken, oder?
Genau, um ganz genau zu sein, habe ich, also es war so, ich wollte Weinbau studieren, nachdem ich diesen Traum oder Entschluss gefasst hatte, irgendwann auf ein eigenes Weingut hinzuarbeiten und bin dann nach Geisenheim gekommen. Direkt als ich mein Abi-Zeugnis bekommen habe, habe ich mich in Zug gesetzt und bin nach Geisenheim gefahren. Und dort habe ich dann bei Studenten gewohnt, habe mir verschiedene Vorlesungen angehört und sowohl die Profs als auch die Studis haben mir geraten, dass wenn man wie ich aus keiner Weinbaufamilie kommt, sollte man erstmal eine Ausbildung machen im besten Fall. Und dann habe ich das gemacht, in Würzburg und habe dann während der Ausbildung allerdings gelernt, es bringt nichts, einen tollen Wein zu produzieren, man muss ihn auch verkaufen können. Und deswegen habe ich dann letzten Endes in Geisenheim internationale Weinwirtschaft studiert und nicht Weinbau.
Okay, aber du hast diese Winzerlehre abgeschlossen dann.
Ja, ich habe die Winzerlehre abgeschlossen und habe auch in verschiedenen Ländern Weinbauerfahrung gesammelt.
Okay,
Ja,
okay.
und verschiedenen Betrieben.
Und die Ausbildung war in Würzburg bei wem?
Weingut am Stein.
Ach, bei Ludwig Knoll, okay. Da warst du gut aufgehoben, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Da konnte man viel lernen, auch von einem sehr erfolgreichen Betrieb. Und was ganz spannend war, war auch, dass die gerade in der Umstellungsphase zur Zertifizierung zum biodynamischen Weingut waren. Und da haben alle im Betrieb viel über Biodynamie gelernt, durch externe Beratung und alles Mögliche. Und ich durfte da mitlernen. Das war schön. Ja.
Das ist also schon ein paar Jährchen her,
Das ist ein paar Jährchen her, auf jeden Fall. Das war
ne?
2008 bis 2010.
Ja,
Vor
ja, ja.
15 Jahren
Ja,
oder
ja.
16 Jahren,
Ich
ja,
kann mich an die
ging
Zeit
es los.
erinnern, als die Umstellung bei denen anstand, ja.
Ach ja, ah,
Ja.
sehr gut.
Ja, ich habe das aus der Entfernung auch mitbekommen. Okay, und so habt ihr euch dann kennengelernt. Ich verstehe jetzt die. Bist du denn immer noch an der Uni ein bisschen oder hast du dich jetzt komplett auf diese Projekte gemeinsam mit dem Manu eingeschossen?
Ich bin weg von der Hochschule und bin jetzt komplett 100%ig Vollzeit in unserem Weingut tätig.
Okay, also ich versuche mal zu bilanzieren. Wiesbadener Gründerfrühstück, ihr zwei habt euch da nochmal wiedergesehen und sagt, ach, wir kennen uns ja, wir haben uns ja schon mal, sind uns schon mal begegnet. Wie ging es dann weiter, Manu? Hat es dann gleich gefunzt? Ihr habt gemerkt, ihr könntet auch was miteinander machen. Wann habt ihr die Köpfe das erste Mal zusammengesteckt, um Pläne zu schmieden?
Ich hatte Max am Gründerfrühstück meine Idee erzählt, eines Weingutes. Und mit dieser Idee, ja, da brauchte ich ein gutes Konzept. Und der Max hatte mich, hat einen Professor empfohlen an der Hochschule, der mir helfen könnte, dies umzusetzen, weil sowas in der Art schon mal versucht worden ist an der Hochschule Geisenheim. Mhm. Und daraufhin habe ich den Professor angerufen oder angeschrieben. Und ja, dann hatten wir eigentlich relativ schnell einen Termin. Und der Max, ich glaube, du warst bis zum gleichen Gebäude gewesen wie ich. Du warst, glaube ich, im gleichen Büro.
Du meinst wie Robert?
Genau.
Na, es war, der hat bei uns im Gebäude Vorlesung gehalten. Dann bin ich ihm über den Weg gelaufen und hatte ihm von dir erzählt und dass du die Idee wieder aufleben lassen willst. Und dann hat er gesagt, ach ja, der hat sich schon bei mir gemeldet. Ich habe mich schon gewundert, wie der auf mich gekommen ist. Und ich habe am Freitag einen Termin mit dem und dann bin ich zum Termin dazugestoßen. Da war dann auch Lara und so war das Team das erste Mal an einem Tisch.
Okay, wer ist Lara?
Lara ist die dritte im Bunde, die dritte Gründerin. Noch an der Hochschule tätig im Bereich Weinbau und Biodiversitätsförderung und hat viel Erfahrung auch im Versuchsausbau und in dem Zusammenhang auch schon Betreuung von Studierenden hier und da immer übernommen.
Okay, sie ist also in Forschung und Lehre unterwegs?
Genau.
Okay, also das heißt, ihr seid jetzt zu dritt oder sind vielleicht sogar noch mehr Menschen im Spiel?
Also die Lara ist, wie gesagt, noch an der Hochschule. Die hilft uns immer, wenn wir Fragen haben oder Hilfe benötigen. Aber im täglichen Geschäft sind der Max und ich Vollzeit und wir teilen uns auf. Der Max ist im Bereich Weinbau und Önologie zuständig und ich mache mehr das Unternehmische dahinter. Genau. Und natürlich sind wir schon gewachsen. Da gibt's im Bereich Marketing die Lotti, die macht für uns Marketing und PR. Dann haben wir im Weinberg den Fabi, der hilft bei Max mit. Und im Keller haben wir auch zur Unterstützung den Philippe. Genau.
Okay. Das sind ja schon weitere Akteure, die angeheuert haben, die für die ihr euch entschieden habt. Jetzt müssen wir mal genauer hingucken. Es ging um die Gründung eines Weingutes. Du hast vorhin von einer ganz bestimmten Zielstellung gesprochen, die auch vorher schon mal von der Geisenheimer Hochschule anvisiert worden ist, aber dann scheinbar wieder fallen gelassen wurde. Um was handelt es sich da? Um welche Idee geht es?
Es geht darum, dass da ich durch das Planstübchen, die Weinbar, wie auch die Vinothek, viel Kontakt mit den Studierenden hatte und viele auf mich zugekommen sind. Manu, hast einen Keller, wir würden gerne mehr Wein machen, hast du Weinberge. Also diese Nähe zu der Praxis hat denen gefehlt. Und genau da wollte ich anknüpfen und denen die Möglichkeit geben, nach ihren Vorstellungen Wein zu machen. Und das haben wir dann weiterentwickelt und genau, daraus ist dann dieses Weingut entstanden. Und in dem Weingut geben wir halt nicht nur den Studierenden von der Hochschule, nämlich allen die Möglichkeit, sich für eine Weinmachstation zu bewerben. Und wenn man eine Weinmachstation bekommt, dann kann man dort Wein machen und auch seinen eigenen Wein.
Und den auch schon im Weinberg, also bestimmte Parzellen im Weinberg betreuen?
So ist der Plan. Ne? Jetzt aktuell fangen wir jetzt gerade an und stehen kurz vor der Lese. Da ist eben nicht mehr viel mit Weinbergsarbeit zu tun. Aber perspektivisch, genau, ist es der Gedanke, dass die auch ihre Parzellen bewirtschaften und dann von diesen Parzellen ihre Trauben ernten, keltern und daraus Wein produzieren. Ne?
Okay, das klingt spannend. Jedenfalls ist mir auch nicht bekannt, dass es so ein Projekt hierzulande schon mal gegeben hat oder gibt. Das heißt, ihr bietet in einem bereits existenten Weingut Studenten, Auszubildenden, eventuell sogar auch Privatleuten die Möglichkeit an, selbst Wein zu produzieren, vielleicht auch unter Anleitung. Wenn ich gerade an Privatleute denke, dann brauchen die auch hier und da sicherlich Unterstützung, können das nicht immer direkt aus eigener Kraft. Und dann kann man da im Grunde genommen Praxis machen, also Praxis, wo du sagst, Manu, die viele Geisenheimer Studenten vermisst haben.
Genau. Es ist so, dass Hochschule ist super, aber mehr wissenschaftlich und theoretisch, so wie ich das mitbekommen habe. Ich selbst war ja nicht an der Hochschule, aber durch diese Aussagen, ja, es ist eine tolle Möglichkeit, dass sie einerseits eigenen Wein produzieren können, sich mal einfach ausprobieren und ohne große Risiken. Das Etikett wird ihr eigenes sein und die können den Wein vermarkten, aber Abfüller sind immer noch wir am Ende des Tages. Genau.
Okay. Aber damit das ja funktioniert, brauchst du ja ein Weingut. Und ein Weingut jetzt ein reines Start-up, also bei null anfangen geht sicherlich nicht. Ihr müsst irgendwas ja übernommen haben, damit ihr jetzt tatsächlich auch bereits 24 ernten könnt. Da ist ja nicht mehr allzu lange hin. Also, welches Weingut konntet ihr übernehmen und wie seid ihr überhaupt da dran gekommen?
Ja, also es war eben die Idee geboren, das Team geboren und dann hat so gesehen nur noch der passende Ort gefehlt und dann hatte Manu einen Makler kontaktiert und siehe da, war wirklich ein Weingut zum Verkauf in Geisenheim, recht zentral gut gelegen, aber trotzdem am Rand mit schönem Ausblick auch. Ja, und dann ging das so langsam aber sicher seinen Gang.
Okay. Ihr dürft sicherlich sagen, um welches Weingut es sich handelt.
Wir durften das Weingut Daniel übernehmen. Das ist am Randgebiet von Geisenheim Zentrum, genau.
Hat das früher nicht mal einen anderen Namen gehabt? Sonnenhof oder? Das ist doch der Holger Daniel, ne?
Genau, die Dani Daniel hat das die letzten Jahre geführt. Und Sonnenhof hieß es noch, wo es ihre Mutter geführt hat.
Okay.
Genau. Das Weingut hatte damals den Erhard und die Christina Heitlinger von Wine Business Beratung angefragt bezüglich eines Weingutes, weil für uns war sicher, okay, wenn wir dieses Konzept machen wollen, muss es irgendwie fußläufig von der Hochschule sein.
Ja.
Und deshalb war das eigentlich perfekt.
Ja.
Das Weingut.
Absolut perfekt und logisch, dass man da in solchen Fragen den Erhard Heitlinger, den bekannten Branchenmakler aus Baden, fragt. Denn wer kennt sich da besser aus, ne?
Absolut. Also der bringt eine extrem große und die langjährige Erfahrung mit im Bereich Wein. Er hat ja auch selber ein großes Weingut, ja. Und ja, deshalb kennt man ihn auch.
Genau. Nun ist die Frage, wie finanziert man das? Ne? Ich weiß nicht, wie stark brüstig ihr da bereits in euren jungen Jahren unterwegs seid. Oder brauchst du da doch vielleicht die Hilfe eines externen Investors?
Ja, nee, im Endeffekt war das von vornherein eigentlich klar. Zumindest als es dann den Betrieb gab und man den gesehen hat, dass wir das alleine nicht stemmen können und dass man da doch durchaus Hilfe gebrauchen kann. Und ja, in dem Zusammenhang hatten wir dann eben auch den Businessplan geschrieben und den auch mit der Absicht, eben mögliche Investoren zu finden, die die Idee cool finden und Teil davon sein wollen. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Da möchte ich gerne wieder meine Blumen ein bisschen an Manu geben. Der hatte die ganze Vision, wie das abläuft, wie dieses Unternehmen aufgebaut werden kann und wie da der potenzielle Investoren reinspielen. Ja, von daher gebe ich da gerne wieder ab.
Ja, Ich hatte ja das Konzept auch, er hat erklärt, was wir davor haben. Ist ja kein klassisches Weingut, zwar haben wir unsere eigene Produktion, welches ungefähr 80% der Trauben betrifft. Und hinsichtlich dieses Projektes hatte er gesagt, okay, müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Und lustigerweise hatte sich dann eine Woche später nach unserem Gespräch ein Herr bei ihm gemeldet, der nach einem Projekt gesucht hat, um eigentlich ein junges Weingut aufs nächste Level denen zu helfen, um aufs nächste Level zu kommen. Genau. Und dann hat er ihm von unserem Projekt erzählt und das hat ihm eigentlich sofort zugesagt. Klar gab es dann noch ein, zwei Gespräche und auch Businessplan und Zahlenteil musste man nochmals durchgehen. Aber ja, das Projekt hat ihm halt gefallen am Ende des Tages und dann sind wir relativ schnell zusammengekommen.
Super. Es war natürlich auch dann, wenn man mal auch so diesen zeitlichen Prozess jetzt sich nochmal anguckt, da ist ja vieles in kürzester Zeit gelungen.
Ja, ich meine, im Oktober haben wir uns, ja, im Oktober, November haben wir uns zum ersten Mal getroffen, Max und ich, in Wiesbaden, Gründerfrühstück. Und dann haben wir.
Oktober 23?
Genau. Ja. Dann haben wir eine Woche vor Weihnachten haben wir gesagt bekommen, so, jetzt müsst ihr einen Businessplan machen. In einer Woche gibt's Gespräche mit potenziellen Investoren. Und dann haben wir das in einer Woche, professionell aufgesetzt und dann war das eigentlich, glaub's Ende Januar, Anfangs Februar war das schon alles unter Dach und Fach.
Ja, das nenne ich Tempo. Ja,
gefühlt ist alles bei uns, geht schnell, aber ja, macht auch Spaß.
Das heißt, der Stand der Dinge ist jetzt, ihr habt einen Investor, ihr habt das Weingut, ihr übernehmt bestimmte Lagen rund um Geisenheim, nehme ich mal an. Ihr habt wahrscheinlich auch noch ein paar Flaschen von Holger Daniel, die da noch zu verkaufen sind. Ihr habt Gebäude, ihr habt einen Keller und jetzt steht die erste Ernte an und dann geht es allmählich dann darum, dass ihr auch diesen zweiten Teil, ihr wollt natürlich selbst Wein produzieren, aber der zweite Teil des Projektes heißt ja, Weinmachstationen aufzubauen, die Zielgruppe anzusprechen, Studenten zu gewinnen, vielleicht auch Privatleute, die dann, ich meine, ihr hättet mir gesagt, 10 Gebinde gibt es, ne, 1000 Liter, also 10 Stationen im Grunde genommen. Das ist jetzt quasi die nächste Etappe.
Ja, was heißt die nächste Etappe? Wir sind schon mittendrin.
Okay.
Also es wartet nur, bis die Trauben reinkommen und dann geht's los. Genau, es gibt die Vision, ist es, dass es eben, wie du sagst, diese Weinmachstationen gibt, 10 an der Zahl, 1000 Litern. Und da gibt es verschiedene Gebinde, Edelstahl, Holzfässer sind die klassischen beim Rot, also für den Weißwein. Beim Rotwein haben wir so kleine Chemobütten und Holzkisten, und so graue Plastikboxen. Und ja, dann schaut man sich an, was wollen die produzieren und dann schauen wir uns an, wie wir das mit unseren Möglichkeiten hinbekommen. Mhm. Aber wir haben da jetzt auch extra zumindest Edelstahlgebinde für eingekauft. Und auch Holzfässer, die dafür zur Verfügung stehen. Mhm. Und ja, jetzt gerade wird's immer klarer, was für Stile die Voymakers, wie wir sie aktuell noch nennen, anstreben. Mhm. Und ja, die Gebinde werden dafür bereit gesucht und steht alles in den Startlöchern soweit.
Okay, das heißt, die Studenten haben sich schon beworben und stehen dann bereit, um loszulegen.
Ja, genau. Also es sind die Gruppen sind schon gebildet. Die Anmeldephase ist schon vorbei. Wir hatten jetzt zwei Termine, so einen ersten Kennenlerntermin, wo die Leute einen Wein, Referenzwein mitbringen, wo man sich kennenlernt, mal das Weingut sieht, wo sind die Weinmachstationen, wo werden wir arbeiten. Und genau, es ist so 50-50, 50% der Teilnehmer, Teilnehmerinnen sind Leute, die einfach Interesse haben an Wein. Mhm. und auch gerne mal einen Wein machen möchten. Und die anderen 50% der Station sind Leute von der Hochschule, Studierende, die gerne mal ein bisschen mehr Wein machen würden. Genau. Und gestern war der zweite Termin, der Max geleitet hat, und das war alles über, wie verhält man sich im Weingut, also im Sinn von Sicherheitsunterweisungen, dass da auch alles gut verläuft.
Genau.
Ja. Ja. Und ihr lasst ihnen weitestgehende Freiheiten, wie sie das anpacken? Oder gibt es da sozusagen rechts und links Leitplanken, wo ihr sagt, also bestimmte Dinge gehen bei uns im Keller nicht, ne?
Also es ist schon Grundidee, und die ist auch immer noch so, dass die Leute den Wein so machen können, wie sie das möchten. Die Planken, die wir stellen, sind im Endeffekt sicherheitstechnischer und hygienischer Kultur. Mhm. Oder Natur, besser gesagt. Alles dazwischen können sie handhaben, wie sie möchten. Du hast es vorhin schon angesprochen, die nicht aus dem Weinbereich kommen, sind ein bisschen unsicherer und fragen viel nach, und bei denen formiert sich das alles langsam aber sicher. Aber genau, im Endeffekt gibt es da keine Begrenzungen außer Sicherheit und Hygiene.
Okay, also wenn der eine sagt, ich will spontan vergären, und der andere sagt, ich hätte gerne bestimmte Aromahefen eingesetzt, dann geht das genauso wie wenn der andere sagt, ich will auf jeden Fall filtrieren, und der andere sagt, ich will auf jeden Fall unfiltriert abfüllen. Für solche individuellen Vorlieben gibt es da genügend Spielräume.
Es gibt gerade in dem Zusammenhang, ja, was trüb und unfiltriert gibt, gibt es auf jeden Fall Spielräume. Wo wir jetzt noch nicht die Spielräume geben können, die wir eigentlich möchten perspektivisch, ist eben, wenn es darum geht, jeder hat seine eigene Charge Trauben und verarbeitet die so weiter, wie er möchte. Da fehlen uns teilweise noch die Gerätschaften, die Kapazitäten, aber auch ein bisschen die Erfahrung. Also wir müssen ja auch schauen, dass es für uns machbar bleibt. Und da wird jetzt viel so laufen, dass sie im Endeffekt, wenn wir einen Lesetermin haben, einen Teil von unserem Most bekommen oder einen Teil von der Maische, und dann arbeiten die damit. Mhm. Also dass die jetzt irgendwie mit eigenen Eimern reinkommen und ihren eigenen Entrapper anschmeißen und dann und so weiter. Das ist dieses Jahr noch nicht möglich, aber das hat einfach damit zu tun, dass wir auch da reinwachsen müssen und uns rantasten müssen. Und ja, am Ende des Tages ist es, ja, denke ich, auch eine Sicherheitsgeschichte wieder, ne? Wir müssen schauen, dass das allen gut geht. Und so ist es für uns machbar. Wenn wir zu viele Sachen von Anfang an geben würden, dann wäre es wahrscheinlich überfordernd für uns. Ja. Und ja, das führt dann zu Fehlern, und das möchten wir nicht. Ja. Aber da ist perspektivisch größere Flexibilität geplant. Also, dass sie da auch in der Traubenverarbeitung und im Pressvorgang mehr Freiheiten haben.
Ja, ja. Ist nachvollziehbar, dass nicht alles Gleiche da schon im ersten Jahr genauso geht, wie das mal angestrebt wird. Aber wie kann ich mir das vorstellen? In welchem Verhältnis ist das, was da an diesen Weinmachstationen an Wein produziert wird, in diesen 10 Gebinden von Studenten und Privatleuten? Und wie groß ist der Anteil dessen, dass ihr quasi in eurem Namen verarbeitet und dann auch produziert und verkauft?
Das ist eine sehr gute Frage. Es war ja, wie vorhin schon angesprochen, eigentlich so angedacht, dass man sagt 1000 Liter jede Station, und dann hätten wir 1000 mal 10, also 10.000 Liter. Wir werden circa 40.000, 50.000 produzieren, und dann wäre es so ein Viertel bis ein Fünftel. Jetzt gerade ist es noch ein bisschen weniger, und ich denke aber, dass sich das circa bei so 80% einpendeln wird, die wir selbst produzieren nach unseren Vorstellungen und dann ist 20% der Produktion ja, für die Voimakers
da. Okay. Dann mal zu diesen 80%. Wie geht ihr daran? Also was für ein Weinbergsmanagement strebt ihr an? Wie wollt ihr es im Keller, jetzt nicht schon heute und morgen, aber wie wollt ihr es im Keller perspektivisch halten? Eine Frage vorher, in welchem Zustand sind denn aktuell die Lagen, die ihr übernehmen konntet?
Okay, dann vielleicht erstmal zum letzten Teil der Frage, den du zuerst beantwortet haben möchtest. Also ja, man muss sagen, der Betrieb ist steht top da. Und was in dem Zusammenhang vielleicht zu sagen ist, ist, dass unsere Anlagen recht alt sind. Also wir haben viele alte Reben, wo es hier und da auch mal Stockausfälle gibt, aber dafür haben wir halt weniger Probleme mit Wasserknappheit und erhoffen uns dadurch auch einen gewissen Extrakt, den die alten Reben mit sich bringen, aufgrund eines geringeren Ertrags. Ja, und sonst stehen die jetzt top da. Ich meine, es ist natürlich interessant, dass wir unser erster Jahrgang direkt so ein stressiger ist, wo doch Pilzdruck etc. sehr hoch ist. Wir hatten das gut im Griff und haben das auch gut im Griff. Das Einzige, was wir jetzt hatten, leider vor 2 Wochen circa, war Hagel.
Okay, ja.
Und da hat es gerade in den Burgunderanlagen, mit Spätburgunder und Weißburgunder, haben wir einen Ausfall von 20-25%. Und ist eigentlich ganz spannend, weil da, wo die Trauben vom Hagel getroffen werden, bekommen die einen Schock und bleiben in ihrer Entwicklung erstmal stehen. Und das ist in der Regel auf einer Seite der Rebzeile. Und so ist es eben jetzt, wenn man in so einer Gasse drin ist, schaut man nach links und da sind die Trauben stehen total gut da und weiterentwickelt und alles prächtig. Und auf der anderen Seite sind sie irgendwie noch ganz grün und klein und sind einfach im Stocken. Ja, und da müssen wir jetzt schauen, wie wir damit umgehen, ob wir teilweise erst die eine Seite lesen und die andere Seite hängen lassen und so.
Ja.
Das ist so das größte Ding. Aber ansonsten stehen die Anlagen top da.
Ja. Wasserknappheit ist dieses Jahr kein Problem, ne?
Nee, um Gottes Willen. Vielleicht ein bisschen zu viel. Also
ja,
Trauben sind recht prall.
Okay, und Weinbergsmanagement, habt ihr da schon klare Zielvorgaben formuliert? So machen wir es.
Es gibt 2 Sachen diesbezüglich zu erwähnen, die wahrscheinlich einen ganz guten Einblick da reingeben. Das eine ist Umstellung auf Bio.
Mhm.
Also wir melden jetzt die Bio-Umstellung an und werden jetzt die Zertifizierung angehen in den nächsten Jahren. Und das andere ist ein Fokus auf Biodiversitätsförderung.
Okay.
Also das auch das Thema, mit dem ich mich jetzt jahrelang beschäftigt habe und die Lara sich nach wie vor an der Hochschule viel beschäftigt ist, dass eben im System Weinberg auch verschiedenste Organismen die Möglichkeit haben zu leben und Unterschlupf zu finden. Und das bedeutet einerseits arbeiten mit Begrünungen und artenreich, möglichst gebietsheimisch eben. Und das andere ist eben, dass man gewisse Teile in der Weinbergslandschaft, die einem gehören, eben nicht bestockt, sondern frei hält und da dann entweder auch eine schöne Einsaat macht oder Bäume pflanzt, Hecken, Sträucher. Genau, um einfach so ein bisschen die Monokultur aufzubrechen und eben allen möglichen anderen Organismen die Möglichkeit gibt, auch dort zu leben und auch sich fortzubewegen.
Stehen denn auch Neupflanzungen an?
Also ganz im Ernst, dieses Jahr ist dieses Thema noch nicht auf dem Tablett. Wir haben ein paar Brachflächen, die wir aber eventuell einfach so lassen werden und da eben gewisse Biotope schaffen möchten, die auch schöne lineare Brachstreifen sind, die schöne eben Habitate in der Landschaft miteinander vernetzen können, dass die die Organismen auch wandern können. Und ansonsten, glaube ich, werden wir einiges über Nachpflanzungen eher machen und vielleicht mal eine ältere Anlage rausmachen und neu bestocken. Aber das ist alles, dieses Jahr haben wir andere Sachen um die Ohren.
Logisch, logisch.
Und darüber machen wir uns Gedanken, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben.
Gibt es denn schon am Horizont so eine Phase, wo ihr sagt, jetzt werden wir oder dann werden wir oder wollen wir von den roten in die schwarzen Zahlen kommen? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich erstmal viel investiert wird und man mehr reingeben muss, als man rausholt. Wie sind da eure Pläne?
Ja, man muss ganz realistisch sein. Ein Weingut macht nicht in Tag 1 schon gute schwarze Zahlen. Das braucht ein paar Jahre. Dementsprechend war auch der Businessplan so gestellt, dass man da ein bisschen Puffer hat, damit man die ersten Jahre die Investitionen tätigen kann und trotzdem noch besteht. Genau.
Verstehe, das kann ich mir gut vorstellen, dass genau das der Fall ist. Jetzt habe ich einen Eindruck bekommen, Max, wie ihr oder wie du dir auch die Arbeit in den Weinbergen vorstellst. Da scheinen ja auch eindeutig Konzepte und auch Wertvorstellungen. Auch eine bestimmte Haltung scheint dadurch. Wie seid ihr insgesamt aufgestellt mit dem Weingut, was hier heißt Woi GmbH und Co. KG? Welche Werte prägen euch? Welche Weine wollt ihr machen? Und wie wollt ihr dann auch den Vertrieb organisieren?
Ja, das Weingut Woi. Wir haben uns, oder wir schreiben uns auf die Kappe, Geisenheim nach vorne zu bringen. Wir haben ausschließlich im Moment Geisenheimer Lagen. Und wollen zeigen, was man daraus machen kann. Genau, wir bilden so in unserem Gesamtkonzept so einen Ideenraum für alle Leute, die bei uns mitmachen wollen und wollen den Austausch untereinander fördern.
Max, kannst du das ergänzen oder bestätigen?
Ja, ich ergänze das sehr gerne. Also ich bestätige es auch gerne erstmal und ergänze gerne noch. Also im Zusammenhang auch mit Geisenheim geht es eben stark um eine Verwurzelung. Wir sind hier, wir sind in der Lebenswelt Geisenheim und da sind wir stolz drauf und wir sind stolzer Teil davon. Und das ist so das, was für uns total im Zentrum steht. Offenheit möchte ich gerne noch sagen, für in alle möglichen Richtungen, Verbindungen, ob es jetzt sei landschaftlicher Natur, wie ich gerade schon gesagt habe, mit so Brachstreifen, aber auch zwischenmenschlich, was natürlich bei uns eine große Rolle spielt. Ja, einfach okay. Eine schöne Gemeinschaft und nicht zuletzt natürlich auch der Wein, den darf man natürlich nicht vergessen. Ja.
Welche Stilistik strebst du an?
Ist nett, dass du mich fragst und dass du denkst, das ist jetzt meine Entscheidung, weil das mein Aufgabenbereich ist. Also ich sehe es so, man schaut sich erstmal an, was man produzieren möchte, was man auf der Flasche haben möchte und wie das verkauft werden soll, für welche Zielgruppe. Dann schaut man, wie es im Keller produziert werden kann und dann, was eben im Weinberg dafür notwendig ist. So würde ich das beschreiben. Und der Manu steht eben sehr da auch für den Vertrieb im Vordergrund und deswegen...
Soll er mal sagen, was er vertreiben will?
Naja, ich sag mal so, also es ist nicht so, dass ich das entscheide, sondern es ist natürlich eine gemeinsame Entscheidung, aber am Ende des Tages verkauft Manu das wahrscheinlich mehr als ich und deswegen ist auf jeden Fall Manus Stimme da super relevant, deswegen.
Ja, also wir haben uns ja viele Gedanken gemacht, okay, was für Wein wollen wir produzieren? Wo ich mit Wein angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, da war ich in Österreich und hatte sehr viel Kontakt mit Weinen, die unfiltriert, spontan vergoren, Low Intervention waren. Und eigentlich habe ich das auch so ein bisschen mein Weinsortiment war es damals im Planstübchen oder auch in der Chinchin-Bibliothek, war eher in diese Richtung. Und dementsprechend habe ich mich auch mehr gesehen, solche Weine zu vertreiben oder auch selbst zu herzustellen. Aber ich bin ja nicht der Hersteller, ich mache den Wein selbst nicht im Keller. Da braucht man auch das Team, die auch Bock haben, solche Weine zu machen. Und ich glaube, es geht auch in diese Richtung, ne, Max? Also spontan vergoren, unfiltriert und ja.
Genau, so Low Intervention, wie man so schön sagt. Also möglichst wenig intervenieren, einfach ein gesundes Traubenmaterial reinbringen und schonend verarbeiten, hier und da ein paar kellerwirtschaftliche Tricks anwenden, aber jetzt nicht im Sinne von Zugaben, sondern eher, wie man mit dem Material umgeht, mit Trübungen, mit spontanen Gärungen. Und ja, das genau, eben auch was ja gesagt wurde, unfiltriert, was ja aber jetzt nicht automatisch heißen muss, dass es eben total trüb
Ja,
ist. Ne? Es können
logisch.
Weine auch abgezogen werden und sind blank. Ja.
Ja, das heißt, im Grunde genommen brauchst du ja auch dafür noch ein kleines bisschen Zeit, ne? Man muss auch mal sehen, was man tatsächlich jetzt erntet. Die Weinberge sind in einem bestimmten Zustand, da kannst du auch nicht von heute auf morgen alles Mögliche draus machen, sondern das Material gibt ja auch ein bisschen die Dinge vor, um so zu arbeiten, wie ihr arbeiten wollt. Brauchst natürlich relativ hochgesunde, hochwertige Trauben. Und wenn ihr die dann habt, dann ist natürlich im Keller alles möglich, ne? Was ich auch raushöre, ist, dass ihr ja euch weiter seht, umfassender begreift als nur als Weingut. Das ist einmal die Offenheit in Form dieser Weinmachstation, aber das sind auch die Gedanken, euch in Geisenheim zu vernetzen, in Geisenheim auch insgesamt zu verwurzeln, Kommunikation, Bündnispartner zu suchen, Teil der Geisenheimer Community oder der Geisenheimer Wein- und Genusskultur zu werden und dann ein bedeutendes Standbein letztlich auszubilden. Und in diesem Zusammenhang sehe ich ja auch diese Event- und Reisegeschichte, ne?
Yes, also
Ja.
die Reisen kommen ja von Max. Das haben wir jetzt mit reingepackt in unsere weitere Firma. Das ist eine Event- und Reisefirma, die Voy Events. Das hat ganz gut gepasst. Ja, wir werden viele Events machen. Wir hatten jetzt vor kurzem das Schlossgartenfest in einem unserer Weinberge. Das Schlossgarten ist am Bahnhof Geisenheim, neben dem Schloss Schönborn. Das ist eigentlich eine perfekte Lage, um genau Events zu machen. Und da wir eh viele Events machen wollen, haben wir dann eine neue Firma gegründet, wo auch die Weinreisen drin sind. Genau.
Das heißt, ihr holt Weininteressierte nach Geisenheim?
Genau, also wir haben ja noch keine Straußwirtschaft, so klassisch wie ein Weingut hat. Wir haben jetzt noch keine Lokalität, wo wir das so anbieten können. Und deshalb haben wir uns ein Konzept ausgedacht, halt Wein im Weinberg. Feiern jegliche Arten und das Schlossgartenfest war so unser Auftakt. Und ja, da hatten wir schon sehr viele Besucher, aber auch Kollaboration mit anderen Weingütern, zum Beispiel Weingut Spreizer und die Domäne Schönborn, die hatten oder haben noch die Weinbergslagen Schlossgarten in Geisenheim. Und da haben wir auch so Kollaborationen gemacht mit denen, wo man Schlossgarten verkosten konnten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, so Kollaboration mit anderen Weingütern halt eher zusammen was zu machen, als versuchen, alles einzeln durchzubringen.
Ich glaube auch, dass das ein schöner Auftakt war, um eben in der Geisenheimer Gemeinschaft sichtbar zu sein. So gefühlt ist von Tag zu Tag hat sich's immer mehr rumgesprochen und kam sehr gut an, so wie wir es mitbekommen haben. Und ja, Leute waren froh, war für alles was dabei, von normalen sich leistbaren Schoppewein bis höherwertige Sachen mit Programm und. Und ja, das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was alles noch kommt. Also könnt ihr gespannt sein, was aus dem Hause Boy noch alles auf euch zukommt.
Ab wann kann man euch besuchen?
Ja, eigentlich jede Zeit. Gerne mit Terminabsprache. Im Moment sind wir noch nicht oben in Weingut, wo das Büro davor war ist ein Wohnhaus. wo auch das Büro ist. Aber da ist noch die Vorbesitzerin wohnhaft, voraussichtlich bis Ende Jahr. Und jetzt unser Provisorium, also unser Büro, ist momentan in der Chin-Chin-Vinothek.
Okay.
Genau. Und deshalb ist so, was Verkostungen und Besuchen angeht, manchmal ein bisschen schwierig, weil manchmal ist man oben im Weingut oder in der Produktionshalle im Keller oder im Chin-Chin. Und da man nicht überall sein kann, ist immer praktisch, wenn man vorher kurz anruft.
Okay, aber der erste Jahrgang, der dann probiert werden kann, das wird ja dann der 24er sein und das ist ja dann allerfrühestens im nächsten Frühjahr, Sommer, ne?
Ganz genau. Wir haben ein Sortiment von 2 Qualitätsabstufungen. Wir haben unsere Basisweine und unser Mittelsegment. Das Premium-Segment lassen wir nochmal außen vor, weil wir jetzt nicht genau wissen, wie Premium und was wir jetzt genau als Premium-Wein machen. Deswegen gibt es jetzt ein Basis- und ein Mittelsegment erstmal aus diesem Jahrgang. Und das Basissegment soll so circa im März rauskommen und das Mittelsegment so im September. Oder Manu?
Klar, muss man auch immer die Weine probieren und schauen, okay, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Vielleicht macht es dann auch mehr Sinn, noch das eine oder andere liegen zu lassen. Die Basis, ja, von irgendwas müssen wir dann auch leben und verkaufen können. Demher muss man dann schauen, okay, was macht am meisten Sinn, was rauszubringen. Aber Ziel wäre schon von dem Mittelsegment, dass man das auch gerne länger liegen lässt, schon von Anfang an.
Ja, ja. Das tut den Weinen meistens gut. Ihr beiden, Max und Manu, ich danke euch ganz herzlich. Schön, dass ihr heute hier bei Genuss im Bus dabei wart und über euer spannendes Projekt oder man könnte ja fast im Plural sagen, über eure spannenden Projekte mit mir euch ausgetauscht habt. Ich drücke euch die Daumen, dass die Dinge ganz in eurem Sinne laufen, dass ihr dieses wahnsinnige Tempo, was ihr vorgelegt habt, dass ihr das halten könnt und dabei immer guter Stimmung bleibt.
Ja, das haben wir in der Regel. Und ja, vielen Dank für die Erfolgswünsche. Wir wünschen dir natürlich auch viel Erfolg weiter mit deinem Podcast, von dem ich übrigens selber auch schon, bevor wir uns jetzt persönlich kennengelernt haben, gerne einige Folgen mir immer angehört habe. Ja, und auch danke nochmal für die Einladung.
Vielen Dank, sehr gerne. Auf bald.
Bis bald.
Oh, tschüss.
Danke. So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit Manu und Max neben Lara Pschorn, die Vertreter des jungen Rheingauer Startups Voy. In 2 Wochen geht es weiter hier im Podcast. Dann mit einem jungen Winzerpaar, das von sich sagt, es ist ein großes Glück, eine Idee zu haben, wie man sein Leben gestalten möchte. Größer ist das Glück, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, der dieselben Träume teilt. Unser gemeinsamer Traum ist einfach umrissen. Zufriedenheit aus der Arbeit mit der Natur. Kleine Schritte zum großen Wein. Das sind die Gedanken von Sabet und Severin, der neuen Generation im Weingut der Gebrüder Mattis in Merdingen im badischen Weinbaubereich Thuniberg. Bereits die ersten Jahrgänge der beiden zeigen, dass hier etwas ganz Besonderes im Entstehen begriffen ist. Leise Weine, die viel Gelassenheit und Tiefe ausstrahlen. Weine, die berühren und mit einer Leichtigkeit Schluck für Schluck so viel Freude in die Welt bringen, dass man gar nicht von ihnen lassen mag. Also, freut euch auf Sabet und Severin und schaltet wieder ein, wenn in genau 14 Tagen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.